Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich die Frage beantworten, wie alt werden wir eigentlich? Ein bisschen wissenschaftlich, gleichzeitig aber auch natürlich ein bisschen eine philosophische Frage, die aber wichtig ist für unsere Finanzplanung. Vielleicht mal gestartet mit der Frage, ob jemand von euch schon mal ausgerechnet hat, was denn so die eigene Lebenserwartung ist. Es gibt ja so die nicht so sexy Sterbetabellen von quasi vom Bundesstatistikamt, ich glaube, das heißt so, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo eben nach Jahrgang und Geschlecht einmal so ein Durchschnittswert errechnet wird. Aber es gibt auch einige Rechner, unter anderem den Rechner wie-alt-werde-ich vom Deutschen Institut für Altersvorsorge, den ihr auch gerne mal nutzen könnt, wo man seine Lebenserwartung auch noch mal so ein bisschen verfeinern kann und ein paar Fragen beantwortet und auch noch mal ein paar Fragen zum Lebensstil beantwortet. Bevor ich euch verrate, wie alt meine eigene Lebenserwartung ist, möchte ich über das Thema sprechen, warum es eigentlich wichtig ist, wie alt wir werden. Also warum spielt es irgendwie eine Rolle? Warum tangiert mich das Ganze? Warum sollten wir über das Thema sprechen? Also zum einen ist dieses Thema super, super wichtig für unsere eigene Finanzplanung, aber an erster Stelle für die gesetzliche Rente. Denn wir wissen, die gesetzliche Rente funktioniert in Deutschland über das sogenannte Umlageverfahren. Das heißt, all das, was wir jetzt heute einzahlen, wird an aktuelle Rentner umgelegt, leider mittlerweile auch bezuschusst über Steuern. Das heißt, wir zahlen quasi doppelt in die Rente ein. Nur bekommen wir für unsere Steuereinzahlungen nichts zurück, weil das, was wir ja quasi jetzt einbezahlen, wird ja verrechnet mit Entgeltpunkten und Co. Das, was über Steuern eingezahlt wird in die gesetzliche Rente, wird halt quasi einfach querfinanziert. Also nicht so toll, denn die gesetzliche Rente hat ja jetzt schon Probleme, quasi sich selber zu finanzieren und dieses Umlageverfahren zu finanzieren. Deshalb ist es ein wichtiges Thema, wie alt wir werden, weil je älter wir werden als Gesellschaft, desto prekärer wird auch die Situation mit der gesetzlichen Rente. Das heißt, wir sprechen darüber, dass die gesetzliche Rente auch tendenziell sinken kann. Wir sprechen darüber, dass es vielleicht gar keine Möglichkeit mehr gibt, früher in Rente zu gehen. Wir sprechen darüber, ja, dass man vielleicht auch erst später in der Zukunft in Rente gehen wird. Aktuelles Renteneintritt mit 67, es wird ja schon diskutiert, über 70 Jahre, also gar nicht so abwegig das Ganze. Und die Problematik ist halt so ein bisschen, je weniger Leute nachkommen und desto älter wir werden, desto krasser wird natürlich die Situation und wir können alle nicht unendlich viel Steuern bezahlen, dass man das finanzieren kann. Weshalb ich persönlich glaube, wenn jetzt zum Beispiel bei der gesetzlichen Rente nichts passiert, wir nicht irgendwie, ja, zum Beispiel die Aktienrente endlich implementieren, dass diese gesetzliche Rente stabilisiert wird. Das wird ja nicht von heute auf morgen passieren. Das dauert auch 20 bis 30 Jahre, bis man aus dem Topf eben auch Auszahlungen rausnehmen kann, wenn ich in den Kapitalmarkt investiere. Aber es würde schon helfen, die gesetzliche Rente zu stabilisieren und halt nicht nur die Einnahmen zu haben, immer über die Steuerabgaben und die Rente, wenn immer weniger Leute nachkommen und wir gleichzeitig immer länger leben. Das heißt, ich glaube dran, wenn da nichts passiert, dass wir tendenziell eher später in Rente gehen und auch gleichzeitig natürlich die Höhe der Rente ganz anders ausfallen wird, als wie wir es vielleicht heute erwarten. Auf dem Rentenbescheid steht ja auch immer drauf, es ist eine Kalkulation mit heutigen Werten, mit dem heutigen Rentenwert. Wir wissen aber nicht, wie der Rentenwert aussehen wird, wenn wir in Rente gehen. Da hat auch der Politiker Norbert Blum gesagt, die gesetzliche Rente ist sicher, nur die Höhe nicht. Also quasi, dass wir eine Rente bekommen, ja, aber wie hoch die sein wird, das wissen wir alle nicht. Das ist ein Thema, was man auf jeden Fall hier bedenken sollte und muss. Dann spielt das Thema natürlich auch für die private Altersvorsorge eine ganz, ganz große Rolle. Zum einen natürlich, wie alt werde ich im Hinblick darauf, wie lange reicht meine private Altersvorsorge aus? Denn dass wir privat vorsorgen müssen, ist ohnehin klar, um überhaupt die Lücke zu decken. Aber wie lange reicht dieses Geld aus und was muss ich dafür tun, dass das Geld ausreicht? Und wie lange muss ich eigentlich arbeiten? Also auch so ein bisschen wie spare ich das Geld eigentlich klug an, dass ich zu dem geplanten Renteneintritt rein kann und nicht eben nochmal deutlich länger arbeite. Und wir sprechen ja ganz viel über Longevity. Ich weiß, das ist irgendwie so ein bisschen eher, ich finde, also um das Thema jetzt nicht schlecht zu reden oder so, ich finde Longevity total interessant, einfach im Hinblick darauf, wie man selber gesünder ist, dass man gesund altert etc. Ich finde es insofern ein bisschen problematisch, es ist ja eher so, sag ich mal, in einer reichen Bubble, aber es wird nicht so richtig darüber gesprochen, wie man das alles finanziert im Hier und Heute, aber natürlich auch in der Zukunft. Also je älter ich natürlich werde, desto mehr muss ich darauf achten, dass ich hier wirklich ausreichend vorgesorgt habe. Und ein ganz, ganz großes Thema spielt bei dem Thema, wie alt werde ich, eben die Entnahmeplanung. Wenn ich jetzt alleinig über Depot, Aktien etc. vorsorge und darüber mir eine Rente aufbauen möchte, dann muss ich wirklich sehr, sehr gut kalkulieren, wie alt könnte ich werden und wie viel Puffer muss ich mit einrechnen, dass ich eben hier wirklich ausreichend viel für die Rente habe. Viele, wenn sie investieren, kümmern sich gar nicht um die Entnahmeplanung. Kann ich auch verstehen, das ist halt irgendwie noch weiter weg. Aber es macht durchaus Sinn, wenn man anfängt zu investieren und sich ausrechnet, wie viel muss ich denn investieren, um meine Rentenlücke zu decken, machen wir beispielsweise ja auch in unserem Kurs, dass man auch mal hingeht und in der Entnahmeplanung guckt, wie lange wird mir dieses Geld ausreichen und welche Unsicherheitsfaktoren habe ich. Denn was man sehr, sehr schwer in der Entnahmeplanung vorhersehen kann, ist einmal das Thema Inflation. Wenn die höher ausfällt, verbrauche ich schneller mein Geld. War ja in den letzten Jahren, sage ich mal, der Fall mit den steigenden Preisen im Supermarkt. Ich glaube, jeder hat es gemerkt, man kann ja nicht einfach viel, viel weniger essen. Und man hat ja nicht umsonst so lange gearbeitet, dass es einem in der Rente irgendwie dann so schlecht geht, dass man aufs Essen gucken muss alleinig. Das möchte man nicht, das stelle ich mir von meiner Rente jetzt auch nicht so vor. Dann hat man eben auch so ein bisschen die Unsicherheit, ja, wie lange reicht das Geld und welche Zinsen bekomme ich? Wenn ich jetzt zum Beispiel eben umschichte auf Anlagen, die nicht so stark schwanken, rechne ich mit einem gewissen Zinssatz, den ich dann jedes Jahr weiterhin bekomme, weil das Geld ja, wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Jahre lebe, weiterhin ja irgendwo angelegt sein muss und nicht allein nicht auf dem Girokonto liegt. Und diese Zinssätze können natürlich sehr, sehr stark variieren, je nachdem, in welcher Zinsphase ich bin. Wenn ich die risikoreichere Variante wähle und komplett am Kapitalmarkt investiert bleibe, dann habe ich da auch Schwankungen, die natürlich nach oben, nach unten gehen können, Corona-Pandemie etc. Wenn man dann so eine 4%-Regel macht, das ist ja auch eine Art von Entnahmeplanung, dann kann es natürlich sein, dass ich hier starke Schwankungen habe und eben nicht jedes Jahr, jeden Monat die gleiche Summe entnehmen kann und mal Jahre habe, wo es ganz schlecht laufen kann, auch vielleicht mal 5 Jahre hintereinander. Wünscht man sich vielleicht auch nicht von seiner eigenen Rente. Das heißt, alles, was man übers Depot macht, muss man wirklich sehr, sehr gut kalkulieren. Und auch hier, wenn ich dann 5 Jahre oder allein 1-2 Jahre älter werde, als wie ich kalkuliert habe, kann das schon ein enormes Problem geben, zusätzlich zu den anderen Unsicherheitsfaktoren, die ich in der Altersvorsorge habe. Also ein gar nicht so unwesentliches Thema, über das sich sehr, sehr wenige Gedanken machen. Leider, ich sehe es halt immer wieder, dass viele einfach nur einen ETF-Sparplan machen, was ich toll, 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 toll finde, wirklich. Deshalb haben wir ja auch unseren ETF-Durchstarterkurs. ETFs sind eine ganz tolle Möglichkeit, um vorzusorgen, auch für die Rente, aber eben nur ein Teil der Geschichte, denn ich muss halt dieses Langlebigkeitsrisiko beachten und entweder ich habe halt super viel auf der hohen Kante und habe einen ausreichenden Puffer, um all diese Unsicherheiten abzudecken, oder ich muss mir Gedanken machen, wie ich dieses Risiko abdecken kann, weil im Alter ist es zu spät, dieses Risiko abzudecken. Da ist es einfach nicht mehr möglich. Und zu arbeiten ist vielleicht auch nicht für jeden möglich, wenn man dann älter ist. Wie alt werden wir eigentlich? Ich habe da natürlich auch ein paar Zahlen mitgebracht. Macht mal gerne das mit dem Rechner. Wenn ich das mit dem Rechner einmal durchspiele, eben vom Deutschen Institut für Altersvorsorge, ich packe es auch hier nochmal in die Shownotes, dann wird mir angezeigt, dass ich sehr wahrscheinlich 94 Jahre alt werde, was krass ist, wenn ich irgendwie plane, mit 67 in Rente zu gehen oder sagen wir vielleicht mit 65, dann sind das echt noch 30 Jahre. Und da vielleicht mal was ganz interessant sind, wenn wir uns mal so ältere Zahlen anschauen, als quasi die gesetzliche Rente eingeführt worden ist, es gibt halt Zahlen, ja, die sind, das ist so krass einfach, wie die Lebenserwartung zugenommen hat, 35,6 Jahre bei Männern und bei Frauen 38,5 Jahre. Und wenn man sich die heutigen allgemeinen Sterbetafeln anschaut, dann liegen die Werte bei 78,2 Jahren bei Männern und 83 Jahren bei Frauen. Jetzt schon. Also das ist schon krass. Das heißt, meine 94 Jahre sind gar nicht so abwegig. Es gibt auch einige Studien vom MDR, auch von der Swiss Life. Wenn es euch interessiert, packe ich die alle gerne in die Shownotes, die eben zeigen, dass wir generell 120 Jahre alt werden können. Ich bin eine 94er Generation, also schon krass, wenn man bedenkt, 120 Jahre, was bedeutet das eben für die eigene Finanzplanung, auch im Hinblick eben auf Altersvorsorge, aber auch im Hinblick auf Pflege, Pflegeversicherung etc. Zum einen, was verändert das in unserer Gesellschaft, ist natürlich, ja, vielleicht vorab, bevor ich über das Thema mit der Gesellschaft spreche, noch eine Sache, die ich irgendwie interessant fand, als ich da auf der Recherche war. Es gibt ja sogar, Brian heißt er, glaube ich, Leute, die ihr biologisches Alter sogar zurückgedreht haben. Also das ist schon der Wahnsinn, so, ne? Wenn man so dran denkt, ich bin eigentlich 40, aber ich könnte mein biologisches Alter zurückdrehen auf 30, 10 Jahre länger leben, indem ich gewisse Maßnahmen verfolge. Das muss man sich erstmal leisten können. Ich bin halt immer in dieser Finanzbrille drin. Ja, das Leben ist teuer. Und wenn man gewisse Ansprüche hat, dann muss man sich da schon Gedanken drüber machen. Aber generell, was verändert das? Natürlich unsere Gesellschaft, ja, Thema Einsamkeit und Co. Wie lange arbeiten wir? Wie gehen wir in Rente? Darüber haben wir schon gesprochen. Unsere Altersvorsorge und auch unser Krankenversicherungssystem, was ja in dem Sinne auch jedes Jahr immer mehr an Kosten produziert. Weil wir alle immer älter werden. Und immer älter werden heißt nicht immer nur alleinig gesund älter werden, sondern die Wehwehchen nehmen ja im Alter auch einfach zu. So, jetzt will ich aber mich nicht nur beschweren in diesem Podcast und euch irgendwie ein schlechtes Gefühl mitgeben, sondern ich möchte euch ein paar Lösungen mitgeben, über die ihr nachdenken könnt, die ihr euch mal anschauen könnt, um dieses Thema Langlebigkeitsrisiko in eurer Finanzplanung zu adressieren. Also erstmal Punkt Nummer 1 ist früh anfangen zu investieren. Denn je früher ich anfange, desto höheren Zinseszinseffekt habe ich, desto mehr Kapital kann ich ansparen. Und früh meine ich hier wirklich, ja, mit dem Berufseinstieg, sobald ich irgendwie das erste Geld verdiene, dass ich dran denke, ich sollte was für meine Altersvorsorge tun, das ist der allerbeste und allergrößte Hebel. Denn der Zinseszinseffekt ist ein exponentieller Effekt. Und je mehr Geld ich im Alter habe, desto besser für mich und für dieses Thema eben der Langlebigkeit. Denn so kann ich mir halt einfach einen guten Puffer auch aufbauen. Dann generell an zweiter Stelle generell sein Geld zu investieren, also dass ich versuche, eben mein Geld smart zu sparen, mir Gedanken zu machen, wo kriege ich eine gute Rendite, was macht irgendwie Sinn für mich, welche Anlageprodukte fallen darunter. Ein super tolles Anlageprodukt sind, wie gesagt, ETFs. Die sind nämlich sehr, sehr einfach zu bedienen, machen keinen Stress irgendwie wie Immobilien, wo ich gewisse Rücklagen auch vielleicht haben muss, wo ich vermieten muss, etc., wo ich eher aktiv unterwegs bin, sind eben als Beispiel ETFs. Ich kann auch mit kleinen Beträgen starten, ich kann immer wieder anpassen, bin sehr flexibel und die geben im Schnitt, wenn ich jetzt langfristig investiere, also 10 plus Jahre, eine real bereinigte Rendite, also ohne die Inflation, die ist schon mit rausgerechnet, von 5 bis circa 8%, je nachdem, was ich eben in mein Portfolio so reingemischt habe. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, denn ich werde mein Langlebigkeitsrisiko oder mein Longevity Risk leider nicht decken können, wenn ich natürlich irgendwie rein auf dem Tagesgeldkonto mein Geld spare, da wenig Zinsen habe und dann auch noch spät anfange, dann kann ich davon ausgehen, wenn ich nur ein, zwei Jahre länger lebe, dass es dann schon knapp werden kann mit dem Geld. Was kann man darüber hinaus machen? Ein Thema ist eine Rentenversicherung. Da bin ich halt ein ganz, ganz großer Freund davon. Entweder eine private Rentenversicherung oder eine Basisrente für den einen oder anderen kann das auch Sinn machen. Beides hat jeweils Vor- und Nachteile. Generell ist aber bei beiden gegeben, eine Rentenversicherung zahlt immer eine lebenslange Rente aus, unabhängig davon, wie alt man wird und ob das Kapital vielleicht sogar aufgebraucht ist. Und die Höhe dieser Rente wird bestimmt durch den Rentenfaktor. Der sollte idealerweise garantiert sein und wirklich zu 100% garantiert sein, dass man da keine Treuhänderklausel drin hat. Das ist ganz, ganz wichtig, weil alles andere wäre jetzt nichts, was das Langlebigkeitsrisiko wirklich abdecken würde. Und deshalb heißt das Ganze ja natürlich auch Versicherung, weil es eben dieses Langlebigkeitsrisiko abdeckt, eine Rentenversicherung. Auch die gesetzliche Rente wird ein Leben lang ausbezahlt. Allerdings ist hier kein garantierter Rentenfaktor mit drin. Das kann man nur in einer privaten Rentenversicherung machen, weil der Rentenwert natürlich nicht bekannt ist und hier eigentlich das Risiko höher ist als woanders. Und ich würde innerhalb der Rentenversicherung immer investieren. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, also in ETFs beispielsweise. Das ist eine super Anlageform. Aber es gibt eigentlich kein anderes Produkt, was dieses Langlebigkeitsrisiko abdeckt. Und wenn man da wirklich ein Risiko für hat, dann würde ich mir das auf jeden Fall anschauen. Und das bedeutet nicht, dass ihr jetzt nur die ETF-Rentenversicherung machen solltet. Es macht trotzdem Sinn, ein ETF-Depot zu machen, zum Beispiel für den Vermögensaufbau oder auch erstmal für die Rente. Und dann, wenn man merkt, irgendwie, man will doch nicht oder braucht nicht so flexibel sein mit dem Anteil, möchte das gerne später lebenslang verrenten, kann man auch eine Einmalanlage machen in die ETF-Rentenversicherung rein. Je früher man die ETF-Rentenversicherung abschließt, desto einen besseren Rentenfaktor hat man auch in der Regel, dass man da einfach möglichst hohe Renten bekommt, weil der garantierte Rentenfaktor sagt eben, wie viel monatliche Rente ich da rausbekomme. Und wenn je höher der ist, desto mehr bekomme ich da einfach auch ausbezahlt monatlich. Eine ETF-Rentenversicherung hat auch noch ein paar andere Vorteile wie gewisse Steuervorteile. Wenn ich in der Basisrente bin, kann ich die Beträge für die ETFs komplett steuerlich geltend machen. Das heißt, ich kriege am Jahresende nochmal was zurück. Bei der privaten ETF-Rentenversicherung ist alles steuerfrei, was ich anspare. Das heißt, ich habe keine Kapitalertragssteuer etc. Und ich habe auch in der Auszahlungsphase nochmal Vorteile im Vergleich, eben wenn ich es alleinig im Depot bespare. Aber man sollte nicht nur über Steuern steuern, sagt immer ein guter Freund von mir, Fabian Walter, Steuerfabi. und die Entnahmeplanung, also quasi wie dieses Geld umgeschichtet wird, was für eine Entnahmeplanung man sich wünscht, da gibt es ein paar Angebote von der Rentenversicherung, das übernimmt alles, aber die Rentenversicherung, und das finde ich auch ganz schick, weil die holen da natürlich das Höchstmögliche dann für einen raus. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wenn man irgendwie 70 ist, ob man seine Entnahmeplanung bis dahin noch irgendwie selber managen kann oder ob man dann nicht auch einen Berater wieder braucht, der die Entnahmeplanung aus dem Depot regelt. Und dann ist halt nicht mal dieses Langlebigkeitsrisiko abgedeckt. Also das vielleicht auch nochmal etwas, über das man nachdenken kann. Nachteile vielleicht auch, also die Basisrente ist leider nicht so flexibel dafür, dass ich das steuerlich absetzen kann. Die private ETF-Rentenversicherung ist mittlerweile eigentlich im Gesamten sehr flexibel. Da gibt es wirklich mittlerweile gute Verträge. Die Kosten sind natürlich höher als im Depot. Darüber brauchen wir aber eigentlich gar nicht sprechen, weil das ist klar, wenn eine Versicherung da ist, hat die natürlich auch Verwaltungskosten für das Kapital, aber insbesondere trägt sie ja dieses Langlebigkeitsrisiko und dafür bezahlt man natürlich auch Geld und kann nicht erwarten, dass das im gleichen Maße genauso viel kostet, wie wenn ich alleine in einen ETF investiere. Allerdings kann ich hier so ein bisschen steuern, wenn ich einen Nettotarif mache, da habe ich vor 3-4 Podcast-Folgen drüber gesprochen, kann das günstiger sein, wenn ich einen höheren Sparbeitrag habe, als wenn ich einen Bruttotarif mache. Beides ist auf jeden Fall möglich, kann man sich mal anschauen und jeder transparente Berater berät einen auch da, welcher Tarif irgendwie Sinn macht. Ihr könnt euch das Thema ETF-Rentenversicherung gerne auch mit uns gemeinsam anschauen, egal ob als Netto- oder Bruttopolize. Wir schauen uns das Thema gemeinsam und auch vollumfänglich mit euch an, gucken uns an, was passt zu dir, was macht irgendwie Sinn, welche Wünsche hast du auch selber, gucken uns gerne auch verschiedene Säulen dann gemeinsam an, das ETF-Portfolio, was man darin besparen möchte, was einem besonders wichtig ist. Und man lernt sehr viel in der Beratung und findet auch ein passendes Produkt. Wir sind da echt mittlerweile Profis drin, haben ganz, ganz tolle Beraterinnen bei uns im Team, die auch ganz viel in dem Thema beraten und entsprechend über 300 5-Sterne-Bewertungen bei Google, was echt toll ist. Da freue ich mich immer sehr, sehr drüber. Und was für uns spricht, man kann einfach in ganz Deutschland einen Termin ausmachen bei uns. Digital findet der Termin statt, einfach auf firmens-finanzen.de und auf Termin buchen klicken und einmal den Wunschtermin auswählen. Was gibt es Besseres, als sich jetzt damit zu kümmern? Dann kann man nämlich im neuen Jahr durchstarten und hat schon etwas für sich umgesetzt, was durchaus sinnvoll sein kann. Für alle anderen, die sich noch überhaupt nicht mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt haben, auch mit dem Thema, wie lange lebe ich, wie groß ist eigentlich meine Rentenlücke etc., kann ich sehr unser kostenloses Webinar empfehlen. In 3 Schritten die Rentenlücke schließen. Da lernt man, wie man einmal die Rentenlücke berechnet, wie viel man sparen muss monatlich, rechnen wir wirklich aus, um diese Rentenlücke zu decken und worin man sparen kann. Wir sprechen viel über das Thema ETFs, da wird es nochmal in der Tiefe so ein bisschen erklärt für diejenigen, für die der Abriss jetzt ein bisschen zu kurz war. Ich packe hier auch nochmal ein, zwei Podcast-Folgen, die als Ergänzung, glaube ich, ganz gut sind, also nochmal tiefer in das Thema ETF-Rentenversicherung reingehen und nicht nur allein in dieses Thema Langlebigkeit und welche Auswirkungen das hat und nochmal tiefer in das Thema ETFs reingehen. Fazit und Wrap-up für diese etwas kürzere Podcast-Folge einfach, um euch mal einen Impuls zu geben, weil jetzt vor Weihnachten ist man vielleicht auch so ein bisschen ja in einem anderen Modus, wo man nicht allein die ganze Zeit eine Stunde Faktenwissen hören will, wobei viele Fakten ja auch hier dabei waren. Ja, Langlebigkeitsrisiko ist auf jeden Fall existent. Es ist nicht irgendwie erfundenes Risiko oder so, sondern es gibt viele Zahlen und Belege dafür. Und ich glaube, wir merken es auch selber, dass wir alle immer älter werden. Hat große Auswirkungen auf die gesetzliche Rente, auf unsere Krankenversicherung, auf unser Abgabensystem und auch persönlich in der eigenen Finanzplanung, dass man da gut ausgerüstet und aufgestellt ist, wenn schon die gesetzliche Rente dadurch immer unsicherer wird. Denn da sollte sich auch was verändern, um dieses Langlebigkeitsrisiko abzudecken. Deshalb Aktienrente, ja, wenn ihr das irgendwo mitbekommt und so gerne teilen mit Freunden, je mehr Leute dafür sind, desto besser ist das für unsere Gesellschaft. Investieren hilft eben und ich kriege ein Langlebigkeitsrisiko wirklich nur über eine Rentenversicherung abgedeckt. Deshalb, wer sich für das Thema ETF-Rentenversicherung interessiert, kann gerne zu uns in die Beratung kommen, gerne sich das Webinar auch anschauen. Und ansonsten hoffe ich, dass dir die Podcast-Folge wieder ein paar neue Finanzimpulse gegeben hat, über die du nachdenken kannst und sicherlich wirst. Und ich freue mich über deine 5-Sterne-Bewertung am besten auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Freut mich immer sehr, denn wir erstellen den Podcast ja immer kostenlos und geben uns sehr, sehr viel Mühe, damit ihr ganz viel tollen Finanzcontent jede Woche hören könnt. Deshalb würde ich mich riesig freuen und in diesem Sinne freue ich mich natürlich auch über all eure Einsendungen. Wenn ihr Vorschläge habt, Ideen etc., freue ich mich immer einfach an support@finanzen.de oder in Instagram schreiben. Und jetzt sage ich in diesem Sinne, hören wir uns in der nächsten Woche.